Ja, möchte ich auch ganz herzlich grüßen. Schön, dass es heute nicht regnet. Ist doch ein bisschen schwerer, aber immerhin haben wir es auch letzte Woche hingekriegt. Ja, es geht weiter mit der sogenannten Urgeschichte, in der einfach vorgestellt wird, was ist Wesentliches passiert in den ersten Tagen, in den ersten Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte, wo Gott manchmal auch eine Delle in das Universum geschlagen hat und die wir heute auch noch spüren, wo man ganz viel spürt, abspürt, wie Gott ist, wie Gott Dinge auch empfindet und wie er auch das Böse empfindet. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Nun ist es so, immer wieder in der Heilsgeschichte, dass es manchmal Zeiten gibt, wo Gott ganz wenige Menschen nur noch hat, die zu ihm halten. Manche haben gesagt, das ist die biblische Lehre von dem Rest. Und dieser Rest zu der Zeit, wo diese bösen Dinge geschehen sind, über die ich letztes Mal geredet habe, Gott dann auch in dem Abschnitt, den ich gleich nochmal vorlesen werde, auch noch einmal sagt, und die ganze Erde war verderbt. Und das ist ein Ausdruck, der auch gebraucht werden kann, um einen verdorbenen Brunnen zu kennzeichnen oder etwas, was in der Erde verrottet oder einfach eine unter Sünde zusammenbrechende Moral. Wie viel später dann Salomo nochmal sagt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute, dann kommt wieder dieses Wort, Verderben. Es war viel Verderben da. Es ist interessant, dass Jesus aufgefordert hat, dass wir in dieser Welt Salz sind. Und es gab auch zu dieser Zeit einen Mann, von dem man das sagen konnte. Und ich lese mal von ihm vor. Es sind dieses Mal nur ganz wenige Verse. Wir befinden uns nach wie vor im sechsten Kapitel des ersten Mosebuches. Und ich lese von Vers 8 bis Vers 11. Also vorher werden diese Dinge geschildert. Ich lese nochmal Vers 7, dann hat man das auch nochmal im Hintergrund, weil es dann heißt, aber Noah. Also Vers 7. Und er sprach, Gott, ich will den Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Ich habe mal angefangen mit diesem Vers 11, war verderbt. Das ist das, was ich gesagt habe. Donald Trump bei seinem Amtsantritt, man kann ja von ihm halten, was man will, hat von einem verrotteten System gesprochen, in das er praktisch jetzt Präsident ist. Also, will nicht sagen, dass Amerika ein verrottetes System ist, aber er meinte das, meinte im Grunde genau das, was hier wirklich der Fall war. Die Menschheit war verrottet. Niemand kümmerte sich mehr um seinen Nächsten. Es gab Okkultismus und all die furchtbaren Dinge. Aber Noah. Aber Noah. Das ist stark, dass er sich so deutlich abgehoben hat von dieser Zeit. Und es heißt, er fand, Vers 8, er fand Gnade vor den Augen Gottes. Vor dem Herrn. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Nun ist es ganz interessant, dass im Hebräischen diese Vokabel, die hier von Luther und von den allermeisten Übersetzern mit Gnade übersetzt wird, auch Gunst heißen kann. Gunst. Und die revidierte Elberfelder übersetzt es auch so. Und ich finde, an dieser Stelle passt das auch gut. Denn es heißt, sozusagen, dass Noah die Zuneigung Gottes, also ich habe das mal nachgelesen, was das dann bedeutet, diese hebräische Vokabel, also was da mitschwingt, und da schwingt mit, dass Gott eine Zuneigung hatte zu diesem Mann. Wir haben schon vorher gesehen, dass Gott kein kalter Gott ist, auch Gefühle hat, und dass es ihm gefallen hat. Das schwingt auch damit, wie dieser Mann gelebt hat. und er auch das Wohlgefallen Gottes gefunden hat. Ist auch eine neutestamentliche Motivation, dass wenn man jemanden liebt, das wissen wir auch aus dem menschlichen Miteinander, das wissen wir auch aus dem Miteinander zwischen Mann und Frau, gerade wenn es anfängt, dann möchte man dem anderen gefallen. Das zeigt die Liebe, die ich habe. Ich möchte ihm gefallen. Und wenn ich manchmal merke, oh, da habe ich jetzt ganz schief gelegen, dann korrigiere ich das und verhalte mich anders. Und das ist im Alten Testament, aber wie wir gleich sehen werden, auch im Neuen Testament eine ganz wichtige Motivation, ein ganz wichtiger Antrieb in dem Herzen der Menschen. Sie wollten Gott gefallen. Ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich meinen Vater früh verloren habe. Und dann war es immer so, das war das höchste Lob, das ich bekommen habe von meiner Mutter, dass sie dann manchmal sagen konnte, bei manchen Dingen, da hätte sich dein Vater gefreut über dich. Und so, sich so zu verhalten, dass manchmal ist es ja auch im Widerspruch zu dem Gefallen von Menschen, dass wir Gott gefallen. Deswegen schreibt Paulus an die Galater, wo er auch einiges zu korrigieren hatte, aber er schreibt, wie er sich selber verhält und was selbst seine tiefsten Antriebe sind. Das hat auch etwas damit zu tun, mit dieser Gunst, von wo wir ausgegangen sind. Und zwar Galater 1, Vers 10, ganz weit vorne. Ihr könnt aber gerne bei dem Text aus 1. Mose 6 bleiben. Ich lese es vor. Oder manche schreiben sich auch was auf, ist auch gut. Kann man zu Hause nachlesen. Er schreibt, verkündige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Und dann schreibt er, ganz krasse Aussage, wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also er meint das natürlich im Gegensatz. Ich versuche auch meiner Frau zu gefallen, meinen Kindern zu gefallen, auch der Gemeinde, also als Christen, als Jünger, als Nachfolger zu gefallen. Aber manchmal, wir wissen das, ist das auch ein Gegensatz. Und das meint eben Paulus. Er sagt, und wenn es zu diesem Konflikt kommt, Menschen zu gefallen, Gott zu gefallen, dann bin ich dabei, Gott zu gefallen. Und gerade Noah war im Grunde jemand, der sich eigentlich, ich sag's mal ein bisschen flapsig, mit dem, was er dann tat, indem er Gott gehorchte, bei den Menschen zum Affen machte. Er baute diesen großen Kasten, dieses große Schiff auf einem Berg. Darüber lachten die Menschen, jahrzehntelang. Aber er fand die Gunst Gottes. Sein Leben gefiel Gott und das wird dann auch näher noch ausgeführt. Vers 9, da geht es erst so richtig los. Es kommt 13 Mal vor, diese Formulierung. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Vielleicht gar nicht so auffällig, wenn es einem noch nicht sowieso aufgefallen ist und man vielleicht schon etwas darüber gelesen hat. Das heißt im Grunde, diese Formulierung, das ist eine Geschichte, die einen Stammbaum aufweisen kann. Also bei einem Hund, da fragt man immer, ja, hat der einen Stammbaum? Ja, hat einen Stammbaum, da weiß man genau, welcher Hund hat diesen Hund zur Welt gebracht und was war die Mutter und dass er reinrassig einfach ist, nicht eine Wald- und Wiesenmischung. Und hier ist das natürlich nicht, es geht nicht um Reinrassigkeit, sondern es geht darum, dass diese Geschichte tief verwurzelt ist in der Menschheitsgeschichte, sich also wiederum wirklich zugetragen ist, so unglaublich wie gerade diese Geschichte von Noah ist, von diesem Mann, der gegen alles, was er sah in seiner Umgebung und wahrscheinlich auch schon eine Generation vorher, lebte und wandelte mit Gott. Wir kommen auch noch auf diese Formulierung zu sprechen. Dann heißt es, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Er war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Fromm übersetzt Luther, das ist die Übersetzung, die ich jetzt gerade vorliegen habe. Es heißt wörtlich übersetzt gerecht. Ganz einfach. Er war gerecht. Und es kommt uns vielleicht seltsam vor, wenn das von einem Menschen gesagt wird und damit seine Lebensführung gemeint ist. Also wir kennen das aus dem Römerbrief auch, dass jemand gerecht gesprochen wird im Blick auf Christus. Letztendlich ist das auch ein ganz wichtiger Sinn. Aber dass von dem Lebenswandel eines Menschen gesagt wird, dass er gerecht ist, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe vom Römerbrief gesprochen. Wenn man den Römerbrief über das Kapitel 5 hinaus liest, dann merkt man auch, dass auch Paulus dieses Ziel nicht aufgegeben hatte, dass Menschen, nachdem sie in Ordnung gekommen sind, indem sie wo das Böse ausgeschieden wurde, wo Verkehrtes vergeben worden ist, wo sie mit Gott versöhnt worden sind, dass sie dann auch ein gerechtes Leben führten. Dazu leiten die Kapitel 6 bis 8 an. Praktische Gerechtigkeit. Was heißt das? Weil das für uns irgendwo doch seltsam ist. Es bedeutet denn nicht, auch wenn wir von Noah keine Sünde geschildert bekommen, doch später kommt das dann nochmal. Stimmt nicht, was ich eben gerade gesagt habe, aber es geht nicht darum, dass er perfekt war im technischen Sinn. Er war nicht ohne Sünde. Er ist letztlich, so glaube ich, das von allen Gläubigen im Alten Testament, auch im Vorblick schon auf den Messias, auf den Erlöser, gerettet worden. Aber er hatte dieses Leben, das man als gerecht bezeichnen konnte. Und diese Gerechtigkeit bedeutet nicht, weil das ja von Jesus sehr stark kritisiert worden ist, dass das jemand war, der auf andere heruntergeschaut hat, weil sein moralischer Level höher war als der anderer Menschen, der sie verachtet hat, der sie beiseite geschoben hat, der diese Menschen dann gemieden hat auch. Sondern Gerechtigkeit, so wie das Alte Testament uns das entfaltet, also diese praktische Gerechtigkeit, das ist ein Mensch, und jetzt versucht mal, euch einige Gesichter vor Augen zu führen, wo ihr denkt, ja, das sind solche Christen, solche Gottesleute. Das sind Menschen, die einfach aufrichtig sind, die geradlinig sind, nicht versuchen, irgendwelche leichteren Abzweigungen zu nehmen, sondern einfach sich an dieser Schnur, die uns die Bibel gibt, die immer wieder zurückorientieren, auch wenn sie abgewichen sind. Einfach eine Aufrichtigkeit. Menschen, die Wahrheit lieben und für sie einstehen. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Menschen, denen das Böse nicht gleichgültig ist, sondern es hassen. Nicky Gumbel, dieser smarte Erfinder des Alpha-Kurses, der sagte einmal, man kann kein gerechter Mensch sein, und nicht zornig zu werden über Ungerechtigkeit. Finde ich ganz interessant. Also jemand, der das Böse hasst und der gerne hilft und die Armen und die Benachteiligten liebt. Dieses Bild malt das Alte Testament über einen gerechten Menschen. Und das ist auch bei Noah gemeint. Diese Gerechtigkeit war so stark, dass sie einen Eindruck machte auf die Umgebung. Wir wissen zwar, dass die Menschen auf seine Bußpredigt, also Petrus schreibt davon, der Text im 1. Mose berichtet nichts davon, dass er mit seiner Bußpredigt zwar keine Menschen, also die Menschen sind nicht wirklich umgekehrt zu dem lebendigen Gott, aber wir können uns das manchmal vorstellen, dass trotzdem so etwas Beeindruckendes von diesen Menschen und von ihrem Lebenswandel ausging, vielleicht ähnlich wie das bei Johannes dem Täufer war, der auch Menschen angezogen hat, die nicht gewillt waren, Buße zu tun. Und als man über Herodes sprach, da heißt es über Herodes, der auch nicht umkehrte, dass er ihn dennoch gern hörte. Und ich glaube, irgendwie hat dieser Mann schon auch seine Zeit beeindruckt. Man merkte, der ist anders. Man merkte, eigentlich sollte man so leben wie er. Und er ist einer der ganz Großen in Gottes Geschichte, ein viel späterer Prophet. Und ich lese das kurz, diesen Abschnitt. Der wusste das und hat das in seine Botschaft mit eingebunden, Hesekiel 14. Und ab Vers 12. Vers 14 ist der entscheidende Vers. Und des Herrn Wort geschah zu mir, schreibt Hesekiel, du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treuebruch begeht und wenn ich meine Hand dagegen ausstrecke und den Vorrat an Brot ihm wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Mensch und Vieh darin auszurotten. Und wenn dann diese drei Männer im Land wären, Doppelpunkt, Noah als erster genannt, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Also sprich, es gibt manchmal so feste Vernichtung, dass selbst diese Leute, die viel ausrichten können in Klammern, dieses Unheil nicht abwenden könnten. Aber auf jeden Fall zeigt das einer von den ganz, ganz Großen. Noah, Daniel und Hiob. Dann wird von ihm gesagt, dass er ohne Tadel gewesen ist. Auch das ist keine Formulierung, die Sündlosigkeit beinhaltet. Aber ich will es mal so demonstrieren. Zunächst biblisch demonstrieren, um das dann auch auf das Leben, auf unser Leben zu übertragen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das ganz viele Beurteilungen über das Leben von bestimmten Menschen, von bestimmten Personen, von Königen nämlich, enthält. Und das ist das erste Buch Könige. Und ich will einmal, wenn es hier über Noah heißt, dass er ohne Tadel ist, zwei Bewertungen lesen von ganz vorbildlichen Königen, nämlich von Josaphat und von Hiskia. Und es wird viel Positives über diese Könige gesagt. Aber es gibt auch einen Tadel. Zunächst einmal 1. Könige 22, wo es ab Vers 42 heißt, und er war 35 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 25 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Azuba, eine Tochter Schilies. Gut, das interessiert uns nicht so. Und dann heißt es, und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Doch entfernte er nicht die Höhen, und das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen, und er hatte Frieden mit dem König von Israel. Das ist auch, wenn man das, die Geschichte kennt, auch ein Tadel. Aber ein Mann, der mit seinem Herzen im Großen und Ganzen bei Gott war. Dann von Hiskia, da kann man weiterblättern, wenn ihr das aufgeschlagen habt, sonst könnt ihr einfach auch bei 1. Mose 6 bleiben. Über Hiskia heißt es in 2. Könige 18 und Vers 2, und er war 25 Jahre, was für ein junger Mann, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David, sogar die Rückbesinnung auf diesen Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er schon so lange tot war. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert, und man nannte sie, dann wird noch dieser Name genannt. Er traute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichens nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Später kommt dann doch noch etwas, was dann nicht richtig war, was er gemacht hat. Aber einfach so, da hat man so ein bisschen ein tieferes Bild, was es heißt, ohne Tadel gewesen zu sein. Auch da habe ich nachgeschlagen und mal nachgeschaut, was das so bedeutet. Also dieser Begriff, der hier im Hebräischen steht, es heißt einwandfrei, aufrichtig. Es ist das bezeichnet einen Menschen, auf den man sich verlassen kann. Solche Menschen lieben wir auch und haben sie gerne als unsere Freunde. Und er hat auch ein gutes Verhältnis zu seinem Nächsten. Es bedeutet auch vollkommen. Ein Wort, das auch bei Paulus immer wieder vorkommt. Und wo er sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich strecke mich aber danach aus, auch ein ernsthaftes Ziel. Und dann ist es auch eine Bezeichnung, die dann später immer wieder für die Opfer kommt, die wirklich würdig waren, vor Gott gebracht zu werden. Gerecht und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und ich glaube, auch diese Formulierung ist nicht umsonst, weil es ist natürlich viel schwerer in einer Zeit, wo sich viele nicht nach Gott richten, nicht nach Jesus ausrichten, nicht nach der Bibel leben, diese Linie zu halten. Und so ein Mann war Noah. Er war auch keiner, der gar nichts mehr zu tun hatte mit den anderen Menschen, der einfach abgesondert lebte, für sich lebte, sozusagen wie so ein Wüstenvater, wie man das aus der Kirchengeschichte kennt, oder ein Einsiedler. Er hatte zu tun mit den Menschen und trotzdem hielt er diese Gerechtigkeit. Und es ist viel einfacher, es ist schwer in einer Zeit zu leben, die so ist wie die Zeit von Noah, und dennoch ist es möglich. Daniel und seine Freunde haben das auch gezeigt in Babylon. Vielleicht auch einer der Gründe, warum auch Daniel in dieser Aufzählung mit dabei ist, bei Hesekiel, diese drei Männer, die da genannt wurden. Und Dr. Egelkraut, der mittlerweile verstorben ist, der sagte manchmal, so weil er auch Land auf, Land ab so hörte, ja, es ist auch schwierig und die biblischen Werte und die Gesetze sind ausgehöhlt. Stimmt alles, sagt er, aber er sagte, bei den ersten Christen, da war das ganz genauso. Das waren Heiden, da gab es Okkultismus, da wurde gestohlen, da versuchte man auf unehrliche Art und Weise seine Familie und sich selbst zu ernähren. Und es war schwer, Jesus zu dienen. Aber dadurch, dass diese Menschen das so konsequent machten, segnete Jesus ihr Tun und das Evangelium breitete sich aus, ohne Tadel zu seinen Zeiten. Und dann heißt es, das ist meine Lieblingsformulierung von diesen drei, gerecht ohne Tadel, dann heißt es, und das ist letztlich die Wurzel, er wandelte mit Gott. Er wandelte mit Gott. Auch ein interessanter Begriff, was das bedeutet, das ist ein Begriff von Beständigkeit. Und wie bekommt man eine solche Beständigkeit auch in das Leben? Die Juden wussten das und haben das in einem Weisheitsspruch mal niedergelegt. Und ich habe das extra noch von oben geholt. Ich lese euch das mal vor, weil vorher auch vom Herz die Rede ist, von den Menschen. Und da heißt es, achte auf deine Gedanken, also aus jüdischer Überlieferung, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und das ist dieses mit den Gewohnheiten, das ist ganz besonders wichtig für die Beständigkeit. Haben wir gute Gewohnheiten? Früher hat man viel stärker auch darauf geachtet, auch im EC, dass es zu einer guten Angewohnheit wurde von den jungen Leuten, dass sie jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lasen. Es ist eine gute Angewohnheit, feste Gebetszeiten zu haben. Natürlich ist es gut, auch zwischendurch an Gott zu denken, an Jesus zu denken und bei ihm Zuflucht zu suchen oder Hilfe zu erfahren. Aber es ist eine gute Gewohnheit, feste Zeiten dafür zu haben. Es ist eine gute Gewohnheit, an dem Sonntag einfach die Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen im Gottesdienst und auch so. Es ist eine gute Gewohnheit, auch eine gemeinsame Zeit vor Gott zu haben mit dem eigenen Ehepartner, wo man miteinander betet, wo man vielleicht miteinander etwas aufschlägt in der Bibel oder wie ich es auch von manchen weiß von euch, das finde ich ganz toll, miteinander singt. Das kann ich bei mir nicht praktizieren. Ich kann kaum neben meiner Frau sitzen, sie sagt immer, nicht so laut. Aber geistliche Gemeinschaft zu haben. Auch jemand, der jetzt eingestiegen ist in unseren Verband, sagte, er sucht wieder jemanden, also hat so seine alte Umgebung verlassen, er sucht wieder jemanden, mit dem er ganz regelmäßig in einer Zweierschaft, muss nicht unbedingt sein, kann auch ein Hauskreis sein, Gebetszelle, aber mit denen ich intensive geistliche Gemeinschaft pflegen kann. Und wenn man solche guten Gewohnheiten hat, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass wir zu Menschen werden, zu Männern werden, zu Frauen werden, die mit Gott wandeln. Es bedeutet auch dieser Ausdruck, dass Noah ein vertrautes Verhältnis hatte zu Gott. Das ist auch wunderbar, wenn man das sagen kann von einem Menschen, dass er vertraut ist mit Gott. Manchmal schon, ohne dass er eine Weisung empfängt, ein Gespür dafür hat, was Gott möchte. Auch in dieser oder jener Situation. Er wandelte mit Gott. Von Henoch heißt es das auch, dass er mit Gott wandelte. Also was für ein Mann ist das gewesen, der eine solche Aufrichtigkeit hat, eine solche Tadellosigkeit hatte, dem man nicht sagen konnte, naja, der läuft zwar zur Kirche, aber sein Leben, schaut euch das mal an. Sondern, wo man sagen musste, auch wie er seine Landwirtschaft machte, musste ja jeder machen, man musste sich ja versorgen, auch wie er sein Haus baut, auch wie er das angeht mit diesem Kasten, mit diesem Schiff, das er da gebaut hat. Überall Ehrlichkeit, keine Korruption war vorzufinden in seinem Leben, auch in seiner Familie. Was für ein Segen auch, dass durch diesen Mann die ganze Menschheit überhaupt erhalten worden ist. Ich finde das etwas ganz Besonderes. Ich schließe ab mit der ersten Aussage, die wir über Noah haben, denn das ist nicht das, was ich gelesen habe, sondern ich lese es noch vor, um dann diesen Abschluss zu machen. Und zwar ist das schon im vorherigen Kapitel, wo Noah schon einmal erwähnt wird, in Vers 28. Lamech, das ist sein Vater, war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hatte. Also da war eine Verzweiflung da und dann war damals die Sitte, dass man einfach einem Menschen, einem Kind auch einen Namen gab, der eine Bedeutung hatte und sozusagen wie so ein guter Segen, wenn es ein guter Name war, über diesem Leben stehen sollte. Es ist zunächst einfach dieses Gespür, es ist schwer zu leben, es ist schwer zu arbeiten in einer verfluchten Welt. Und sie wollten das für sich selber, einen Trost haben, einen Beistand haben, könnte man auch übersetzen. Eine Hilfe in ihrer Notlage. Das war ihr Wunsch mit diesem Kind. Und es ist gut, so einen Wunsch zu haben, wenn man Kinder hat. Und manchmal ist Gott ein Gott, wir sagen das manchmal auch in unseren Gebeten, der tut über unsere Bitten und über unser Verständnis hinaus. So ist es auch gewesen. Er war nicht nur ihnen eine Hilfe, sondern wurde einer der ganz, ganz Großen. Und er wandelte mit Gott. Möge das von uns auch gesagt werden, dass wir solche Leute sind, die vertraut sind mit Gott, deren Lebensführung in allem durchzogen ist, getränkt ist mit dieser Beziehung, die sie haben zu dem lebendigen Gott und zu seinem Sohn Jesus Christus. Amen.